Also grundsätzlich auf Ausstellerebene will ich erstmal sagen 0,0. Wirklich absolut gar nichts. Nicht mal als Buzzword an irgendwelchen Werbetafeln oder so, wirklich gar nicht mehr.
Willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün. Heute der große Messereport mit Timo Landner. Denn wir haben uns gedacht, wir probieren mal was Neues aus. Letzte Woche fand quasi die Gamescon für Logistiker statt, die Logimat in Stuttgart. Und Logimat ist, das weiß ich auch, Intralogistik. Das ist also gar nicht mein Steckenpferd und ist außerdem ja jetzt keine Konferenz, auf der dann viele Vorträge gehalten werden, wo man viel lernen kann, sondern tatsächlich richtet sich das eher an Anwenderpublikum. So habe ich das zumindest bisher wahrgenommen. Passt für mich also auch gar nicht. Aber ich habe ja hier meinen kongenialen Co-Host Timo Landner, den wir da einfach mal hingeschickt haben. Und der hat sich umgeschaut für mich, für uns und für alle anderen, die eben nicht da waren, was da so auf der Logimat passiert und ob es da eigentlich irgendwas Tolles, Nachhaltiges zu finden gibt. Denn, so viel weiß ich, das habe ich zusammen gegoogelt, wenn auch nicht aus dem Wikipedia-Eintrag, liebe Logimat-Macher, vielleicht schaut ihr da mal rein, der ist nämlich seit 5 Jahren nicht abgedatet. Aber auf der Website der Logimat findet man 3 Fokusthemen: Specialists, AI und Sustainability. Und da wollen wir jetzt mal hören, was da so los war. Und mir gegenüber sitzt, wenig überraschend, Timo Landner, gezeichnet von 3 anstrengenden Messetagen. Timo, wie war's?
Ja, zunächst mal, Moritz, ich stehe. Weil ich es die letzten 3 Tage fast ausschließlich gemacht habe, habe ich mir gedacht, ich bleibe jetzt auch jetzt mal stehen. Ja, bevor ich deine Frage beantworte, möchte ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass ich auf der Logimat war, um natürlich auch Technologie zu scouten, also meinen regulären Job nachgegangen bin. Also ich war nicht hauptsächlich auf der Logimat, um nachhaltige Themen und Nachhaltigkeit zu evaluieren.
Du hättest uns jetzt in der Illusion lassen können.
Hätte ich, aber ich glaube, ich sollte das fairerweise auch noch mal betonen, jetzt gar nicht aus dem egoistischen Antrieb heraus, sondern eben auch den Leuten auch noch mal kurz mitzuteilen, dass ich in anderer Mission auch unterwegs war. Und wenn ich irgendetwas verpasst haben sollte, dann liegt es unter anderem daran, dass ich nicht die Zeit dafür verwenden konnte, die ganze Zeit, in der ich auf der Logimat war. Das wollte ich damit noch mal herausstellen. Ja, um deine Frage mal direkt aufzugreifen. Also erstmal, mir persönlich geht es soweit ganz gut. Ich bin einfach nur kaputt. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so viel gerannt wie in den vergangenen 3 Tagen. Und ja, die Logimat, du hast es schon gesagt, das ist Europas größte intralogistische Messe. 3 Tage lang dieses Jahr mit dem Motto Passion for Solutions. Unter anderem dann auch mit diesen 3 Hauptthemen. Also relativ viele Menschen auf einen Haufen. Es ist eine Verkaufsmesse. Und um auf die 3 Themen nochmal einzugehen, die du gerade schon mal ausgerufen hast, die auch die Logimat ausgerufen hat. Nachhaltigkeit findet da nicht so viel statt. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also die Logimat hat insgesamt 10 Hallen nach Themen so ein bisschen organisiert. Und es gibt tatsächlich nur eine einzige Halle, oder es gab nur eine einzige Halle auf der Logimat, wo Nachhaltigkeit tatsächlich noch auf den Bannern von den Ausstellern angepriesen worden ist. Und das war die Verpackungshalle. Alle anderen Hallen haben sich weitestgehend von dem Thema irgendwo verabschiedet, distanziert, name it, und haben das nicht mehr in irgendeiner Art und Weise beworben. Gar nicht. Null. Also wirklich nicht. Und darüber können wir auch gleich mal sprechen, warum das so ist. Und ich habe auch ein paar Stimmen eingefangen, Meinungen dazu. Vielleicht ist es jetzt auch jetzt gerade der richtige Augenblick, abseits meiner eigenen Wahrnehmung vielleicht auch noch jemand einzuspielen, der auch eine Einschätzung dazu abgibt. Das war nämlich mein erster Interviewgast, obwohl chronologisch nicht ganz richtig, war nicht der erste, aber den ersten, den wir einspielen konnten, einen alten Bekannten, den ich dort getroffen habe. Nachhaltigkeit auf der Logimat. Wie nimmst du das in diesem Jahr wahr und das auch im Vergleich zu den Vorjahren?
Also grundsätzlich auf Ausstellerebene will ich erstmal sagen 0,0. Wirklich absolut gar nichts. Nicht mal als Buzzword an irgendwelchen Werbetafeln oder so, wirklich gar nicht mehr. Das war in den letzten Jahren noch ein bisschen anders. Ab und zu hat man schon noch was gesehen. Die Leute haben versucht, Dinge grün anzumalen. Ob es jetzt wirklich eine Nachhaltigkeit ist oder nicht, kann ich auch überhaupt nicht beurteilen. Aber das Wort komplett ist eigentlich wie weggestrichen. So ein bisschen fühlt sich fast an wie Cancel Culture. Wirklich gar nichts mehr. Ich habe aber 2 positive Beispiele, die ich wahrgenommen habe, die schon nachhaltig interpretieren würde. Das eine ist, ich habe mir zum Mittag eine überteuerte Portion Nudeln geholt. Die waren aber nicht in einer Plastikschale, sondern ich glaube, das war irgendeine Art Blatt oder sowas. Das habe ich wahrgenommen, weil ich mir gedacht habe, hey, wir kaufen wahrscheinlich super viele Leute Essen und schmeißen das dann weg. Das wirkte schon mal ein bisschen nachhaltiger. Und es gibt auch einen Shuttle-Service, das heißt, du musst nicht bis zur Messe mit dem Auto fahren. Das habe ich auch als nachhaltig wahrgenommen. Aber es hat natürlich 0,0 mit den Produkten und der Logistik zu tun, sondern einfach so von Veranstalterseite, von Messeseite. Ne? Ich glaube, man muss am Ende festhalten, das ist eine Vertriebsmesse. Am Ende wollen die Unternehmen ja Dinge verkaufen. Und wenn der Hype oder die Buzzwörter gerade sagen, wir müssen die Sachen grün anmalen und müssen sagen, das sind unsere Nachhaltigkeitsaufwendungen, dann macht man das eben. Man hat wahrscheinlich gelernt, das zieht vielleicht gar nicht so, weil das nicht der größte Pain der Unternehmen gerade ist, sondern die wollen halt Effizienz in ihrer Logistik schaffen. Und dann ändert man das Narrativ. Bestimmt ist es so, dass immer noch Bestrebungen gibt, Dinge nachhaltiger zu machen, auch weil man es muss, aus regulatorischen Gründen. Und vielleicht, ich glaube auch noch an das Positive im Menschen. Jeder möchte das auch noch machen. Aber am Ende sind die meisten Leute hier, um Dinge zu verkaufen. Und wenn sie dafür dran schreiben müssen, dass das Effizienz ist, dann machen sie das. Und wenn das heißt, es muss nachhaltig sein, dann macht man das auch. Ich glaube, einfach nur ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Diskussion, was en vogue ist.
Ja, soweit die Stimme von Andreas, was er so wahrgenommen hat in seinen Tagen auf der Logimat. Da wir hier in dem Bereich der anekdotischen Evidenz unterwegs sind, ich habe jetzt keine wissenschaftliche Ausarbeitung gemacht im Sinne von so viele Aussteller, so und so viele Messages, habe ich mir gedacht, dass wir für uns vielleicht nochmal eine zweite Stimme dazu holen und den Eindruck dieser Person dann auch nochmal teilen wollen, wie er das wahrgenommen hat auf der Logimat, wie viel Nachhaltigkeit dort noch irgendwo stattfindet. Und dazu habe ich einen alten Bekannten getroffen, nämlich Felix Feldmann von Autostore. Und den habe ich auch in einer freien Minute mal gefragt, wie so sein Eindruck halt aussieht, bezogen auf die Logimat und eben Nachhaltigkeit. Hören wir auch da nochmal rein.
Ja, danke für die Frage, Timo. Ich bin heute hier durch, ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte der 10 Hallen gelaufen. Und wenn man nicht aktiv danach sucht, sieht man ziemlich wenig zum Thema Nachhaltigkeit. Ich würde sagen, die klassischste Halle oder die bekannteste Halle ist Halle 1, wo die ganzen Generalunternehmer und großen Logistikfirmen, Technologiefirmen sind. Wir unter anderem auch. Hier sieht man nicht viel davon. Es gibt vereinzelt Hallen, wo es vielleicht so um Verpackungsthemen gibt. Wenn man da genau hinschaut, wird man sicherlich nachhaltige Themen entdecken können oder bei so Exoskeletten und so Arbeitsplatzgestaltung da wahrscheinlich schon. Aber ja, wie gesagt, wenn man nicht aktiv danach sucht, springt einem nichts entgegen. Ich würde sagen, das korreliert so ein bisschen mit den gesellschaftlichen Entwicklungen. Ich glaube, Nachhaltigkeit hat einfach so ein bisschen an Drive verloren in den letzten 1-2 Jahren. Gleichzeitig ist es eben hier schon sehr technologiegetrieben und immer mehr softwaregetrieben, dass ich glaube, dass die Unternehmen sich auf der Ebene eher differenzieren wollen.
Okay, das klingt jetzt ja zunächst mal nicht besonders erfreulich und ich frage mich, wie man als Messemacher auf die Idee kommt, das als eins von 3 Fokusthemen auszurufen und dann findest du es nicht. Woran liegt denn das? Also war es vorher alles nur Bullshit und jetzt hat man aufgehört mit dem Bullshit und deswegen findet man es einfach nicht mehr, aber verändert hat sich eigentlich nichts? Oder wird doch eigentlich ganz viel dran gearbeitet, aber man hat so ein bisschen Angst, das in den Fokus zu stellen, aus welchen Gründen auch immer. Ist es ein Ergebnis schon von einem politischen Klimawechsel überall auf der Welt und man möchte niemandem potenziell auf die Füße treten durch die Nutzung eines Wortes, was erstaunlicherweise nicht mit Zukunftsfähigkeit gleichgesetzt wird, sondern mit was anderem. Was ist deine Einschätzung?
Ja, das ist also, die Beantwortung dieser Frage ist ein bisschen vielschichtig. Ich versuche das mal ein bisschen aufzudröseln. Also auf der einen Seite denke ich natürlich auch, dass wir in einer Phase sind, wo Nachhaltigkeit als Wort ein Kampfbegriff geworden ist und die Intralogistik, vielleicht auch die gesamte Logistik, ist auch natürlich auch immer ein Spiegelbild der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Diskussionen. Und wir haben es ja alleine schon im Wahlkampf gesehen, all diese nachhaltigen Begrifflichkeiten und Themen spielten da gar keine Rolle. Also das ist mit Sicherheit auch ein Faktor. Ein zweiter Faktor ist auch, dass das Thema Greenwashing und daraus resultierend der Gegentrend Greenhushing auch ein Stück weit Einzug erhalten hat. Also Firmen haben mit Sicherheit ein wenig mehr Angst davor, etwas zu teilen etwas zu teilen, woraus ein Shitstorm entstehen könnte. Das sind aber gar nicht die Hauptgründe in meinen Augen. Was ich persönlich ganz interessant finde, wenn ich so ein bisschen auch mich beobachte in den 3 Tagen der Logimat, ich war auch am Anfang relativ emotional mit der Tatsache, dass dort keine Nachhaltigkeit stattgefunden hat. Habe aber in den Gesprächen aber gemerkt, das stimmt eigentlich gar nicht. Es ist halt nur nicht beworben worden. Ne? Es ist die Firmen arbeiten im Hintergrund. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, die meisten Firmen haben auch schon im Hintergrund an nachhaltigen Themen gearbeitet. Das haben sie aber nie gemacht aus Nachhaltigkeitsgründen. Das haben sie immer aus Kostensenkungsgründen gemacht. Und dieser Bezug, diese Korrelation aus Kostensenkungsmaßnahmen und eben Ressourcenschonung beispielsweise oder eben weniger Auswirkungen auf Umwelt, diese Brücke hat die Intralogistik noch nie gedanklich hinbekommen gehabt. Insofern war es vielleicht vor ein paar Jahren ein Zufall, als auf einmal gemerkt hat, okay, wenn wir Kosten senken durch bessere Herstellungsprozesse oder weniger Energiebedarf, also Energieeffizienzen, auch guck mal, wir haben ein nachhaltiges Thema. Und die haben damit dann Werbung gemacht, was dann immer so ein bisschen den Charakter hatte von Greenwashing oder vielleicht sogar Greenwishing, um das nicht so negativ zu machen. Dann hat das dieses Jahr einfach nicht stattgefunden. Aber trotzdem haben diese Firmen einfach weitergearbeitet. Was ich damit sagen will, ist, der Fokus der Firmen in der Intralogistik liegt komplett auf Kosten und Effizienzen. Und das impliziert auch nicht immer, aber viel tatsächlich auch einen nachhaltigen, positiven Effekt. Das ist auch meine Rede immer, wenn ich intern halt über Nachhaltigkeit spreche. Ich versuche immer den Blick auch ein Stück weit auf die Ökonomie zu lenken, weil es gibt ökonomische Vorteile, wenn man nachhaltig denkt. Aber, und das ist der springende Punkt, mit dem Begriff Nachhaltigkeit kannst du Stand heute in der Intralogistik keinen Blumentopf gewinnen. Und ich habe eine spannende Firma gefunden, die diese Geschichte auch durchlaufen hat und auch vielleicht von der anderen Seite ein wenig erklären kann, was ich damit meine. Dass trotzdem noch was passiert, allerdings nicht unter dem ideologischen Mantel von mir aus dann der Nachhaltigkeit, sondern da tatsächlich aus der Kostenbrille halt heraus. Und diese Firma und den Menschen wollen wir uns doch auch mal anhören.
Circly ist vor circa 4,5 Jahren entstanden und wir hatten die Mission, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, indem wir bessere Prognosen an damals noch Gastronomen liefern. Die Gastronomen waren aber wenig technologieaffin, eher avers, als aber auch die Lösungslandschaft war sehr heterogen. Es gab über 360 verschiedene Kassen und wir mussten uns da immer wieder integrieren. Und so haben wir dann geschaut, wo gibt's denn eigentlich noch viel Lebensmittelverschwendung, und sind dann auf den Lebensmittelhandel und die Lebensmittelindustrie gestoßen. In dem Lebensmittelhandel sind wir zu Beginn nicht wirklich angekommen. Wir waren als Greentech-Unternehmen platziert und haben uns immer wieder gefragt, woran liegt es denn eigentlich? Wir machen ja bessere Prognosen für den Einzelhandel. Wieso arbeitet der denn nicht mit uns? Irgendwann mal ist dann ein Produzent auf uns zugekommen und hat uns gesagt, eure Idee ist klasse, wir brauchen genau das. Das war damals die Stiegl-Brauerei. Mit der haben wir das Ganze dann entwickelt und nach kam dann auch das Interesse wiederum vom Lebensmitteleinzelhandel, aber nicht aufgrund der Mission, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, also dem Green-Tech-Gedanken, den wir eigentlich in uns hatten, sondern vielmehr, weil wir die Planung selber effizienter gestaltet haben. Wir haben die Prognose automatisiert, indem wir eben alle Abhängigkeitsfaktoren mit in ein Datenmodell hineingegeben haben und konnten damit den Planungsaufwand um ca. 8 bis 12 Stunden reduzieren. Und das war dann im Endeffekt die Key-Message, wo dann auch der Einzelhandel gesagt hat, jetzt wird's spannend. Ich habe über 300 Filialen. Jede Filiale plant 8 Stunden in der Woche. Das kann man schnell viel Zeit ergeben. Ich möchte Effizienzen steigern. Und so sind wir dann hineingerutscht. Und das Witzige ist, durch bessere Prognosen gibt es eine bessere Planung. Und durch die bessere Planung vermeiden wir auch heute Lebensmittelverschwendung, nur eben mit einem anderen Purpose. Vor ein paar Jahren war das Narrativ Greentech super am Boom. Wir wollten ja nicht drauf aufspringen, sondern uns war es immer wichtig, Effizienzen zu steigern. Wir haben das aber mitgenommen, weil uns das wichtig war, als Gründer wiederum einen Impact zu haben. Auch schon vor 4,5 Jahren hat sich aber unsere Industrie selber nicht wirklich für unser Narrativ interessiert, sondern eigentlich nur für ihr Mehrwert. Und so haben wir dann unsere Markenpositionierung ein bisschen gedreht. Erreichen immer noch dasselbe, was wir damals schon erreichen wollten. Nehmen aber in der Vermarktung wiederum das Narrativ des Kundens an, nämlich Effizienzen zu steigern und ihm dabei zu helfen, sein operatives Geschäft einfach produktiver und effizienter zu gestalten.
Okay, ja, schön und gut, dass da Effizienzfortschritte passieren und dass man verstanden hat, dass wenn man Materialkosten spart, dass das auch einen positiven Effekt auf Umwelt, Ressourcenverbrauch und so weiter hat. Aber ganz ernsthaft, das ist ja vielleicht 1998 irgendwie beruhigend gewesen, aber in 2025 ja eigentlich nicht. Also, dass wir uns da jetzt schon quasi drüber freuen müssen, dass da irgendwas weiterhin passiert in Baby Steps, während die gesamte Branche wächst und wächst und wächst, ist ja eigentlich ganz schön traurig. Also, ja. Thibaut, gib mir irgendwas, wo was auf der Messe zu sehen war, dass es nicht nur 12% leichter wird und so und weniger Material, sondern wird da auch irgendwo mal irgendwas anders gemacht?
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, Moritz. Also ich wollte jetzt auch nicht mit den Eindruck irgendwie herstellen, dass alles gut ist. Die Logistik arbeitet natürlich im Hintergrund weiter und was auch immer alles. Nein, so ist noch viel, viel mehr Arbeit, die geleistet werden muss. Um dir aber auch einen gewissen Inspirationspunkt zu geben, ich hatte mir den wunderbaren Panel angehört, die Intralogistik auf dem Holzweg, wo die Holzexperten im Grunde genommen den Werkstoff Holz auch nochmal promotet haben und die Einsatzgebiete und die Vorteile dessen dargelegt haben auf dem Panel. Und ich habe mich auch in den Hallen mit den Holzanbietern unterhalten, mit Ligenium beispielsweise, die ja auch schon mal bei uns zu Gast waren. Und nach dem Panel hatte ich aber mit Dominik Kewa von der TU Graz gesprochen, die auch in diesem Bereich halt forschen, wie seine Einschätzung zum Thema Holz halt aussieht. Hören wir uns den doch auch mal an.
Das Thema Holz in der Logistik wird immer noch, das merken wir, belächelt. Der Werkstoff Holz ist immer noch unterschätzt. Und was wir sehen, es gibt ja Holz in der Logistik. Es gibt Seitenführungen, es gibt irgendwelche Randleisten, Verteilförder beim Kippschalensorter, da kennen wir auch Holz. Also es gibt schon Holz in der Logistik, aber nur in sehr, sehr einzelnen Anwendungen. Diese integrale Bauweise, also größer zu denken und wirklich Hightech-Anwendungen aus Holz zu bauen, das sehen wir noch sehr wenig.
Okay. Und ein bisschen in die Zukunft gesponnen, wie siehst du die Zukunft von Holz in der Logistik?
Ich sehe da eine total große Zukunft und ich möchte auch, dass die Zukunft groß wird, weil die technischen Eigenschaften sind gigantisch. Also ein Stetigförder, ein Gurtförder, eine Rollenfördertechnik aus Holz zu bauen, das trauen sich die wenigsten noch nicht. Wir werden das auf jeden Fall tun, versprochen. Aber alleine die Perspektive, Geräuschemissionen oder Schwingung zu reduzieren und dass damit die Arbeitsumgebung von den Leuten, die in den Logistikzentren arbeiten, besser wird, das motiviert uns Holzköpfe.
Da hätte ich jetzt nochmal eine speziellere Frage. Also auf der einen Seite, du sagtest gerade Automatisierungstechnik in irgendeiner Art und Weise mit dem Werkstoff Holz ja, zu machen, zu testen, wie auch immer. Aber wir haben auch sehr viel manuelle Arbeit. Ihr hattet das gerade in der Panel-Diskussion ja auch schon mal angesprochen, deswegen wollte ich hier nochmal drauf einwirken. Wie sieht's denn aus mit Holz in Verbindung mit dem Menschen? Stichwort Haptik, Wohlbefinden und so weiter und so fort. Wie ist deine Meinung dazu?
Genau, also gerade Holz bei der Arbeitsplatzgestaltung, da denkt man vielleicht gar nicht dran, wenn man das Wort Holz im Maschinenbau hört, aber Holz riecht gut, das kennen wir alle. Wir alle fassen Holz gerne an. Das bedeutet, unsere Arbeitsumgebung, ein Palettenwagen, ein fahrloses Transportfahrzeug, das, was die Menschen dort wirklich anfassen, riechen, bewegen, das ist schon spannend und da kann Holz wirklich helfen, die Arbeitsumgebung auch besser zu machen. Wir kennen das von der Europäischen Kommission, diese Vision Industrie 5.0, der Mensch wird wieder wichtig in unseren industriellen Umgebungen und da kann der Werkstoff Holz eine ganz wichtige Rolle spielen.
Okay, das ist ja zumindest mal ein schönes Beispiel, wo für mich dann deutlich ist, es ändert sich tatsächlich was. Nun titelt die Messezeitung am ersten Tag, habe ich auch nachgeguckt, Rekordmesse mit Innovationsfeuerwerk. Das ist jetzt ja was Innovatives. Sind es dann eher die kleine, neue Anbieter, die von links und rechts vielleicht in die Logistik reinkommen? Oder jetzt nur zum Thema Nachhaltigkeit, sind das die großen Platzhirsche, die alle kennen? Mhm. Wer hat denn da so die spannendsten Sachen gezeigt?
Naja, das sind eher immer die Kleinen, die von links und rechts reinkommen. Die Messe ist riesengroß. Wenn man sich nicht im Vorfeld da irgendwie Gedanken macht und ein bisschen recherchiert, welche Firmen da irgendwie existieren, dann ist das die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wenn man mal einfach vergleicht, der Stand von Ligenium, dort wo auch tatsächlich holztechnisch etwas Neues präsentiert wurde, nämlich ein Holz-LFTS, der ist vergleichsweise super klein verglichen zu den großen halt. Und da musst du wirklich extrem danach suchen. Weil die Großen, die fokussieren sich natürlich auf Technologie und nicht unbedingt auf Nachhaltigkeit. Das nicht. Das war vor 2-3 Jahren ein bisschen anders. Ich will jetzt nicht sagen, dass Nachhaltigkeit ein Riesenthema war, aber da wurde schon so ein bisschen was ausgestellt, was in irgendeiner Art und Weise in eine nachhaltige Richtung halt geht. Und sei es auch, das kann ich jetzt nicht immer in der Retrospektive ganz gut beurteilen, vielleicht war es auch dann Greenwashing, ich weiß es nicht, aber da war zumindest das Thema so platziert. Ja. Ich habe ja schon anfangs gesagt, in den vergangenen 3 Tagen gar nicht mehr. Das heißt also, man musste nach den Kleinen halt tatsächlich suchen, die so ein bisschen was anderes machen. Ein bisschen anders ist es dann in der Verpackungshalle, aber auch dort waren diejenigen, die was Neues machen oder was anderes machen wollen, auch so ein bisschen am Rand. Und einen davon habe ich auch gefunden gehabt in der Verpackungshalle und das war die Firma Naturapack und mit der habe ich auch gesprochen.
Ich bin Oliver Tom Schliemann und bin einer von 3 Gründern von der Firma Naturapack. Naturapack ist ein Systemlieferant für nachhaltige Verpackungen. Das heißt, wir bieten unseren Kunden vom Karton übers Füllmaterial bis hin zum Klebeband alles in nachhaltig und plastikfrei an. Genau, also wir bieten den kompletten Verpackungsprozess an, angefangen mit dem Karton. Der ist ja schon mal aus Papier, das ist nicht so viel zu holen. Allerdings gibt da tolle Lösungen mit Graspapier oder eben recycelten Materialien. Dann wollen wir halt komplett Plastik ersetzen. Das heißt, im Luftpolsterbereich arbeiten wir mit Maisstärke oder Kartoffelstärke oder eben mit einer Papierlösung. Und bei den Klebebändern ersetzen wir eben die Plastikklebebänder durch Papierklebeband mit Naturkautschukkleber und in der Fadenverstärkung dann mit Baumwollfäden. Deswegen bieten wir wirklich für jeden Bereich der Verpackung ein nachhaltiges Produkt an.
Okay, sehr schön. Und dann jetzt nochmal die Frage bezogen auf das Publikum, weil du stehst hier am Stand, du redest mit ganz vielen Interessenten. Wie ist so deine Wahrnehmung zum Thema Nachhaltigkeit und Verpackung? Ist das auch abgeebbt oder ist das vielleicht sogar gestiegen?
Es ist gleich geblieben, sagen wir so. Es sind sehr viele, die interessieren sich für das Thema Nachhaltigkeit. Das Problem, was aber nach wie vor da ist, ist der Preisunterschied. Nachhaltige Produkte kosten halt deutlich mehr als Plastikprodukte und gerade wenn man aus den Bereichen Industrie kommt, da sind die sehr preissensibel. Wir erleben aber auch sehr viele E-Commerce-Kunden, die hier auf der Messe kommen, die eben auch nachhaltige Produkte selber verkaufen und wo der Kunde, aber auch die Firmenphilosophie vorschreibt, dass sie auch nachhaltig verpacken und die finden dann bei uns die richtigen Produkte. Genau, also es kommen auf jeden Fall neue spannende Produkte, an denen wir arbeiten. Wir arbeiten gerade an der wasserlöslichen Papierfolie für den Luftpolsterbereich, dass sich wirklich das einfach trennt und komplett auflöst. Wir arbeiten an mehr portableren Lösungen fürs Nassklebeband, dass man da nicht mehr mit großen Maschinen arbeiten muss. Und Automatisierung ist auch tatsächlich im Verpackungsbereich ein großes Thema.
Jo, das war jetzt der Blick von Naturapack und dem Oliver, mit dem ich gesprochen habe, sowohl natürlich, was sie halt anbieten, als auch wie seine Wahrnehmung ist. Und ich teile auch diese Wahrnehmung aus den Gesprächen, die ich so geführt habe. Es ist wirklich so, dass da wirklich viele auch Interessenten, also potenzielle Kunden, dort aufschlagen und Fragen stellen zum Thema nachhaltigere Verpackung. Beispielsweise Stretchfolie, die heute eingesetzt wird. Wie kann man sie ersetzen durch irgendwas anderes, was nachhaltiger ist? Es ist auch irgendwo logisch, weil ich war jetzt auch schon mehrmals in meinem Leben in so einem Lager und es ist wirklich Wahnsinn, was dort an Verpackungsmüll halt einfach entsteht. Und da sich Gedanken zu machen, wie kriege ich das in einem Kreislauf hin oder gegebenenfalls, wie vermeide ich natürlich auch diesen Verpackungsmüll? Das ist natürlich eine sehr zentrale Frage, insofern sehr, sehr verständlich. Und wir können jetzt auch nochmal rauszoomen aus dem Blick von Naturapack, ein bisschen, ich sage jetzt mal globaler über die Verpackungsindustrie, denn ich habe mit Max Haschke darüber gesprochen. Dann hören wir uns den doch auch nochmal dazu an.
Ja, mein Name ist Max Haschke. Ich bin Inhaber einer Verpackungsberatungsagentur. Wir helfen Industrieunternehmen dabei, ihren Verpackungsalltag geregelt zu kriegen. Also das gleiche Bild, was ich auf anderen Fachmessen jetzt schon gesehen habe und die Entwicklung setzt sich eigentlich hier auf der Logimat auch fort. Also vor ein paar Jahren war es hier deutlich grüner, allein schon das Coloring der Messestände war ganz anders, ja. Und es war viel präsenter bei den Gesprächen und war immer auch ein Aufhänger, mit den Leuten ins Gespräch einzusteigen. Sei es jetzt Materialität, Effizienz und CO2-Einsparung, diese ganzen Themen waren eigentlich beim Standpersonal immer ganz oben aufgelegen und wurden auch, glaube ich, von den Besuchern öfters angefragt. So sind zumindest die Vibes, die ich so zwischen den Gängen mitkriege. Ich glaube, es war an den Markt angepasst und man ist mit so einer Welle mitgeritten. Und es haben sich viele Leute jetzt glücklicherweise im Nachgang Gedanken gemacht, wie ihr Messaging die nächsten Jahre aussehen soll. Und man ist, glaube ich, präziser geworden in seinen Aussagen und dann auch nicht mehr so schreiend einfach. Ja, die Nachhaltigkeit ist noch mit dabei, ist aber nicht mehr so das Aushängeschild Nummer 1. Es kommt immer mit dazu. Bei manchen ist es auch wieder ganz verschwunden, was mich so ein bisschen wundert. Also ich habe auch die Gefahr, so ein bisschen sehe ich, dass es auch komplett wieder versackt. Ja,
muss man vielleicht in der Branche hier auch ein bisschen mehr wieder auf den Schirm bekommen. Bei mir in der Verpackung ist es immer noch allgegenwärtig, absolut. Aber man ist vorsichtig und versucht, um dieses große Damoklesschwert Greenwashing einfach sauber rumzuschiffen. Ja, das. Also Thema Nummer eins, was immer so groß beworben wird, ist die Materialität. Ja, also die Frage, welche Materialien, welche Recyclinganteile und welche neuen Entwicklungen an Materialien fahre ich in meine Verpackungsprodukte mit rein. Das ist immer großes Diskussionsthema. Den Hebel sehe ich gar nicht so dominant. Ja, das ist, drängt sich immer so schreiend in den Vordergrund. Ich habe da einen anderen Ansatz. Die Regulierung, die jetzt neu dazukommt, PPWR ist so das Stichwort, bringt halt auch noch andere Stellgrößen mit rein. Ich spreche da jetzt mal den Leerraum an, der auf der Straße unterwegs ist, Volumenoptimierung im Verpacken, ja, gerade solche Geschichten, Recyclingquoten, Kreislauffähigkeit, ja, ist alles ein Thema. Der größte Hebel, gerade bei der Schutzverpackung, ist meiner Meinung nach immer noch, wie gut zahlt die Verpackung auf den Lebenszyklus des zu verpackenden Produktes ein. Also wie kann die Verpackung im Lager, auf dem Transportweg, beim Endkunden garantieren, dass das Produkt unbeschadet in seiner Funktion beim Kunden ankommt und seinen Produktlebenszyklus so, wie es bestimmt ist, durchleben kann. Weil die Kosten von der Ökonomie und von der Ökologie her, beide, hängen ganz stark damit zusammen, ob die Verpackung ihren Zweck erfüllt. Ja? Wenn sie das nämlich nicht tut, zu Kosten von Materialauswahl oder Leerraum, dann haben wir was grundsätzlich an unserer Denke falsch gemacht. Also ich hänge den Produktschutz über alles.
Okay, aber bei Verpackung wird es natürlich auch sehr greifbar, irgendwie so der negative, ne, Impact auf Nachhaltigkeit, natürlich auch, wenn Verpackung eine total wichtige Funktion hat. Also schön zu hören, dass es da dann doch ein bisschen ein Gespräch drüber gibt. Aber ich weiß nicht, ich kann dich ja jetzt auch nicht so rauslassen. Das muss doch irgendwo, auch wenn jetzt vielleicht niemand bewirbt, und das vielleicht ja auch gut, hier guck mal, wir haben ja das ganz grüne FTS oder so. Aber es muss doch Lösungsanbieter geben, die sich über Dinge Gedanken machen im Intralogistik-Kontext, das so ein bisschen auf Dekarbonisierung einzahlt oder so.
Ja, die gibt es auch und ich habe ich meine, das war Halle 10, also ganz hinten, also für mich jetzt ganz hinten, weil ich weitestgehend in Halle 1 immer rumgeschwirrt bin, einen lustigen Stand entdeckt. Lustig in dem Sinne, der war sehr bayerisch angehaucht. Da bin ich eh ein großer Fan von, weil ich gerne in den Bergen bin und die Standmenschen waren auch dementsprechend Trachten, waren die da.
In Baden-Württemberg, eine bayerische Halle.
Genau. Okay. Und das war die Firma Allgäu Batterien. Und mit denen hatte ich halt gesprochen, weil ich fand ganz interessant, dass sie neben den normalen Batterien, also normalen in Anführungszeichen für Stapler, wie auch immer, mittlerweile auch sehr stark auf Batteriespeichersysteme für die Logistik halt setzen. Und das fand ich super interessant, wie deren Einschätzung halt ist zu dem Markt im Allgemeinen und was sie tun und machen. Wie deren Einschätzung halt auch ist für die Logistik, Batteriespeichersysteme halt herzustellen, dass die Energie beispielsweise aus den Erneuerbaren dann eben dort gespeichert wird für die Zeit, wo eben nicht die Sonne scheint, beispielsweise jetzt nachts oder sowas. Und das können wir uns auch mal anhören.
Hi, ich bin Lea und ich mache Marketing bei der Firma Allgäu Batterie. Wir haben ganz am Anfang begonnen mit Bleitraktionsbatterien für Gabelstapler und Ladetechnik und Service. Und mittlerweile haben wir uns aber auch weiterentwickelt zu Lithiumbatterien für Stapler zum Beispiel oder LGVs. Genauso aber auch stationäre Batterien für Notstromversorgung oder auch Batteriespeichersysteme, wo es dann darum geht, zum Beispiel Eigenverbrauch von PV-Anlagen zu erhöhen, Lastspitzen zu kappen oder auch Strom an der Börse günstig einkaufen zu können. Unsere Hauptkunden sind Staplerhersteller zum Beispiel, aber auch welche, die Stapler verleihen, also die Flotten haben. Am Ende können es aber auch Unternehmen sein, die halt zwei Stapler nur haben und halt Ersatzbatterien zum Beispiel benötigen. Dann haben wir natürlich das große Thema Logistik mittlerweile auch. Da haben wir gerade die E-LKW, E-Mobilität, die immer stärker wird. Und um diese Ströme zur Verfügung stellen zu können, wenn geladen werden muss, da gibt es dann die Batteriespeichersysteme, die das Ganze vorhalten und dann eben zur Verfügung stellen, wenn es benötigt wird. Genau, und wir haben mittlerweile viele verschiedene große Kunden, beispielsweise Schwarz Logistik ist, denke ich, auch ein Name bei uns in der Gegend. Aber da kommen auch mittlerweile immer mehr Speditionen zum Beispiel dazu. Also es ist ein super wichtiges Thema, das haben wir jetzt auch in den letzten Tagen hier auf der Logimart wieder gemerkt, ist es einfach wichtig. Man hat es jetzt auch wieder gemerkt auf der IAA Transportation, haben es ja einen neuen E-LKW vorgestellt mit 800 Kilometer Reichweite. Das ist natürlich spannend, der muss geladen werden. Wo kommt der Strom her? Weil gerade ein Netzausbau für jedes Unternehmen meist mit hohen Kosten verbunden ist und es sich dann einfach anbietet, zwischenzuspeichern.
Das war jetzt Lea zum Thema Batterien. Aber bevor wir weiterspringen zu irgendeinem anderen Thema, wozu irgendeine Frage hast, würde ich aber trotzdem noch mal gerne zurückspringen zu Lea, weil sie hatte noch etwas, was mich total überrascht hat und auch gefreut hat. Hören wir uns noch mal an, was sie noch zusätzlich zu sagen hat.
Ja, sehr gerne. Also wir sind bereits jetzt im zweiten Zuge bilanziert worden von der Gemeinwohlökonomie, sind da stetig dabei, uns weiter auch zu verbessern, weil wir gesagt haben, oder auch für uns das Unternehmen, wir sagen, dass das Wirtschaften, so wie es aktuell stattfindet, schwierig wird in Zukunft und dass man da umdenken muss, vor allem wenn wir auch daran denken, dass wir irgendwie für den Planeten mitverantwortlich sind und auch für unsere Mitmenschen. Dementsprechend haben wir uns da der Gemeinwohlökonomie zugewendet als alternatives Modell. Dort lassen wir uns bilanzieren, das heißt, wir schauen immer mal, wo stehen wir eigentlich, wo können wir vielleicht noch was verbessern. Und seit geraumer Zeit sind wir jetzt eben auch Gründungsmitglied der Regionalgruppe im Allgäu. Dort habe ich jetzt zum Beispiel auch die Social-Media-Themen übernommen, weil wir gesagt haben, es ist wichtig, gerade im Allgäu auch das noch weiter zu streuen und noch mehr Anhänger zu finden, die da mitmachen möchten, ein bisschen was für die Zukunft zu verändern.
Ja, ich finde das deswegen so erwähnenswert und so interessant. Und das ist eine gemeine These, ich weiß das. Nichtsdestotrotz möchte ich die trotzdem mit euch teilen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Firma Allgäu Batterien vielleicht sogar die einzige Firma auf der Logimat war, die sich von der Gemeinwohlökonomie bilanzieren lässt. Und auch das ist zwar eine These, aber eine Aussage.
Auf jeden Fall ein Thema, was wir uns vielleicht auch nochmal anhören sollten in einer separaten Folge, weil das gleich auch so ein Themenfeld ist, was man mehr Leute hören sollten. Genau. So das macht ja so ein bisschen, geht ja in Richtung Mensch jetzt. Gemeinwohl, ne? Wir als Gesellschaft. Und in der Logistik, wissen wir alle sehr wohl, sehr gut, gibt es ganz viele Menschen, die in den operativen Prozessen arbeiten, auch wenn alle Automatisierer uns schon seit 34 Jahren versuchen zu erzählen, dass das auf jeden Fall übermorgen nicht mehr der Fall sein wird. Was gibt's denn dazu auf der Messe? Also Jobs in der Logistik sind häufig, jetzt wenn es nicht solche Sesselpupser-Jobs sind, wie wir beide haben, mega anstrengend. Mhm. Wie kann man denn da Prozesse vereinfachen, Gefahren verringern, das Leben der Menschen ein bisschen leichter machen im Job. Gab es da irgendwas Spannendes?
Das gab es und das ist auch eine ganz spannendere Beobachtung, wie ich finde, weil auf der einen Seite haben wir super viele Roboter gesehen, super viel Automatisierung, aber auf der anderen Seite einen super starken Fokus auch auf den Menschen. Und es ist ein bisschen vielleicht schizophren oder paradox.
Ich glaube, du brauchst ja beides auf jeden Fall.
Absolut, ja, genau. Und darüber habe ich auch mit einigen gesprochen, weil es der Mensch im Fokus, das war bei vielen der Ausstellern der Fall. Und was ich so wahrgenommen habe, ist, dass die Aussteller, die sich darauf fokussiert haben, die sind mehr geworden. Da gab es sehr viele, die sich um Arbeitsplatzgestaltung halt Gedanken gemacht haben. Es gab aber auch viele, viele Exoskelette. Das hat mich sehr überrascht, dass die Anzahl der Aussteller, die sich mit Exoskeletten irgendwie auseinandersetzen, dass die gestiegen ist. Auch einige, die Exoskelette bei sich im Portfolio aufgenommen haben oder beziehungsweise die gezeigt haben, Exoskelett ist Bestandteil bei uns im Lager. Das fand ich ganz interessant. Und ich habe da einige gefunden, mit denen ich gesprochen habe, unter anderem, und den hören wir jetzt uns auch mal an, Christian Schulz von der Neolog.
Mein Name ist Christian Schulz und ich bin Geschäftsführer der Neolog GmbH. Die Neolog ist ein Spezialist für das Thema Arbeitsplatzsysteme. Wir planen, konstruieren und liefern Arbeitsplatzsysteme für E-Commerce bis Industrie in allen Branchen und in allen Bereichen. Wir nehmen am liebsten das Problem des Kunden auf, was er heute an seinem Arbeitsplatz hat oder in dem Bereich, wo der Arbeitsplatz hinkommen soll, können dann mit unseren Spezialisten für den Kunden eine individuell passende Lösung für genau sein Problem entwickeln, das wir dann in Modularität noch ein paar Mal durchspielen können und optimieren. Das können wir auch bauen und dem Kunden komplett fertig gebaut zur Verfügung stellen, sodass er direkt loslegen kann. Wir kommen eher aus der Praxis. Und in der Praxis bedeutet Ergonomie für unsere Kunden, dass die Kombination aus zufriedenen Mitarbeitern mit richtigem Ergebnis der Arbeit, hoher Qualität und besserer Effizienz kombiniert werden kann. Die Bandbreite ist da relativ breit. Es gibt heute leider in der Branche sehr viel Schnelllösung, zum Beispiel die Höhenverstellung, ist, wenn man rumfragt, ja, wir machen eine Höhenverstellung, wir haben Ergonomie. Das ist halt eine kleine Facette eines sehr breiten Möglichkeitenspektrums. Und wir versuchen mit unseren Kunden eben auch durch Dialog und Problemverstehen eine optimale Lösung zu finden, die teilweise eben auch viel günstiger und einfacher gelöst sein kann wie technisch. Es ist ein Thema, was mega präsent ist in der Branche und auch bei den Anwendern. Tatsächlich aus dem aktiven Leben raus vielleicht noch nicht so gelebt wird, wie es gelebt werden könnte. Also jeder möchte Ergonomie, weil er weiß, dass das Thema Mitarbeitermangel eigentlich durch optimale Arbeitsbedingungen leichter gelöst werden kann. Die Kollegen sind zufriedener und arbeiten besser und lieber. Tatsächlich werden aber die Mittel an vielen Stellen noch einfach falsch angewendet. Natürlich würde ich es mir für die Neolog wünschen. Tatsächlich, dass diese Erkenntnis eintritt, dass Generalunternehmer oder auch Automatisierer ihr Spezialgebiet im Bereich Automatisierung haben und nicht im Bereich Arbeitsplatzgestaltung. Aus meiner Sicht ist es so ein Thema, dass ob der Größe des Projektes so eine Fördertechnik kostet, mehrere Hunderttausend, wahrscheinlich sogar mehrere Millionen, dann sind die 10 Arbeitsplätze für 20.000 Euro nicht relevant. Die werden nicht beachtet. Das ist auch von Kundenseite in der Abnahme kein relevanter Abnahmepunkt. Also würde ich mir faktisch wünschen, dass auf der einen Seite die Anbieter, Generalunternehmer, Automatisierer das Verständnis oder den Mehrwert sehen, wenn Spezialisten wie wir die Gestaltung vorne reinmachen, auch im Hinblick auf die entscheidende Größe am Schluss, ob eine Anlage angenommen wird oder nicht, ist tatsächlich nicht der Stromverbrauch des Motors, sondern es ist der Mitarbeiter, der hinten am Arbeitsplatz steht, weil der ist im Unternehmen unterwegs und erzählt jedem, ob es hören will oder nicht, gute Anlage, schlechte Anlage, weil ich fühle mich wohl oder ich fühle mich nicht wohl.
Ja, soweit Christian dann zur Arbeitsplatzgestaltung, zur Ergonomie im Allgemeinen. In der Halle, ich meine, das war Halle 5, waren dann die Exoskelette alle ausgestellt. Und hierzu hatte ich mit Dominik Heinzelmann gesprochen, was er anbietet, was seine Firma anbietet im Thema Exoskelette. Das ist das eine, aber auch wie seine Einschätzung ist, jetzt bezogen auf der Logimat von diesem Jahr, ob das alles angezogen hat und wie er die wirtschaftliche Situation auf der einen Seite sieht, als aber eben auch die Wachstumsraten seines Geschäfts.
Ja, mein Name ist Dominik Heinzelmann, bin der Gründer und Geschäftsführer von der Firma Hadrius und wir entwickeln Exoskelette, die im Alltag von Logistikmitarbeitern oder auch im Flughafen oder im Landschaftsgartenbau eben Verwendung finden. Ja, das Thema Exoskelette ist am Kommen. Die Verbreitung davon hängt natürlich auch immer mit der Praktikabilität im Alltag ab. Und da haben mitunter wir jetzt ein System, was man halt tagtäglich ganz gut nutzen kann. Und darüber kommt natürlich auch nachher die Ausstattung in der Fläche. Stand jetzt ist es so, dass wir sehr viele Kunden haben, die ja in der Erstausstattung sind. Das heißt, sie fangen an, jetzt eine gewisse Menge an Systeme einzuführen. Wir sind noch nicht in dem Bereich, dass jeder Mitarbeiter das trägt. Das heißt, wir sind noch weg von dem klassischen Präventionsthema, dass ich weiß, in meiner Logistikabteilung XY haben die Leute immer ein Problem mit einer hohen Belastung. Da wird jetzt präventiv was eingesetzt. Stand jetzt kommen wir eher aus dem Thema, dass man eben weiß, okay, wir haben jetzt 10, 15 Leute, die haben immer ein Problem mit dem Rücken und dafür holt man jetzt die Systeme. Das wird sich aber in Zukunft ändern, weil auch wir einfach dafür sorgen, dass man sehr viele positive Feedbacks vom Kunden hat und wir merken auch, die Leute, die das tagtäglich tragen, da kommen wir gesundheitlich in ein ganz anderes Thema rein. Also die sind deutlich fitter, haben weniger Rückenschmerzen bis keine mehr. Die Leute können nachts endlich wieder schlafen und aus den positiven Erfahrungen müssen jetzt halt zukünftig die Firmen auch die Konsequenz ziehen und sagen, okay, warum akzeptiere ich eigentlich zukünftig noch, dass Leute wegen Rückenschmerzen krank sind, wenn es eine technische Lösung für den Bereich gibt, genau. Ja, also wir haben passive Exoskelette Stand jetzt und der Fokus, auf den wir uns konzentrieren, ist immer Usability, also gerade auch das Thema, was ich angesprochen habe, die Systeme müssen im Alltag funktionieren, das heißt, die müssen super leicht sein, ich darf wenig Einschränkungen bis keine dadurch haben. Und eigentlich muss ich mich fragen, ob ich es anhabe oder nicht. So, und da fokussieren wir uns sehr stark drauf, was auch ein Erfolgsrezept von unserem System ist, weil die Mitarbeiter, wenn sie es tragen, direkt die Entlastung wahrnehmen und nicht erst darüber motzen, wie unbequem es ist. Und genau, das ist eigentlich der Schlüssel. So, und das hebt uns, glaube ich, maßgeblich auch davon ab. Also wir haben mit das leichteste System, mit einer sehr hohen Entlastung und eine super Alltagstauglichkeit. Und deswegen sind die auch erfolgreich bei Kunden jetzt schon seit 2 Jahren im Einsatz tagtäglich. Ja, wenn man es logisch entscheiden würde, dann würde man sagen, okay, wir haben jetzt mit 10 Leuten beispielsweise getestet, davon haben 8 kein Problem mehr mit dem Rücken und 2 finden es jetzt noch nicht so cool, aber die können wir überzeugen. Dann müsste das in der Konsequenz nachher bedeuten, dass ich sage, okay, wir fangen jetzt an, das auszurollen. Und Stand jetzt merkt man, besonders auch bei großen Firmen, da ist noch so ein bisschen eine Zurückhaltung, weil ich auch schon wahrnehme, dass das Thema mit Entscheidungen treffen heute nicht mehr so einfach ist, wie es vielleicht früher mal gewesen ist. Also da ist man immer sehr bedacht, was man da entscheidet. Von den Zahlen, die wir vorweisen können, auch von den Ergebnissen, was so Kunden haben, gibt's eigentlich keine logische Erklärung, warum man es nicht einsetzen sollte. Stand jetzt ist man da immer mal so ein bisschen in der Warteposition. Und das würde ich mir wünschen, dass sich das einfach zukünftig ändert. Und das bedingt nachher natürlich auch eine gewisse Entscheidung von dem Management, weil ich vergleiche das immer mit Sicherheitsschuhe. Wenn wir jeden Tag jemanden fragen würden, ob er Bock hat, die zu tragen, dann würden in alle Logistikunternehmen zukünftig die Leute auch wieder in weiße Sneakers rumlaufen. Und da hat man halt aus einem Sicherheitsaspekt irgendwann entschieden, das macht super Sinn. Und da ist es ja noch mal ein bisschen anders, weil da verhindere ich den einen Fall, dass mir mal was auf den Fuß fällt. Und mit unserem Exoskelett sorgen wir jeden Tag dafür, dass es dem Kollege einfach besser geht. Also es ist einfach noch sinnvoller, wie gegen die eine Gefahr, dass mir was auf den Fuß fällt, das zu verhindern.
So, das war ja schon mal dann doch eine ganze Menge spannende Insights in die Richtung, so aus meiner naiven Perspektive. Nun bist du ja dahin gefahren und nicht ich. Nicht nur, weil du dich in Intralogistik auskennst, sondern auch, weil du für den Job natürlich viel besser geeignet bist als ich, weil ich würde da mit den 2 Menschen reden, die ich kenne, nämlich Andreas und Felix, und dann wieder nach Hause fahren. Und du bist vom Naturell natürlich viel besser geeignet, auch Leute anzusabbeln, die du nicht kennst. Und nun fällt aber schon auf, das waren jetzt 9, wenn ich mitgezählt habe, das war eine Frau und 8 Typen. War das jetzt eine zufällige Auswahl oder erneut das Ergebnis von einer bestimmten Zusammensetzung vom Publikum auf jeder Logistikveranstaltung?
Also ich habe jetzt keine wissenschaftliche Ausarbeitung, aber ich würde fast sagen...
Warum eigentlich nicht? Das schreibe ich in deinem Briefing für nächstes Jahr.
Okay. Ich stelle mich dann am Eingang dahin mit so einem Ticker und dann
zähle
ich durch mit so einem Klicker. Aber ich glaube, die Statistik, die du gerade aufgemacht hast, das ist auch so ungefähr meine Wahrnehmung. Und die ist ja jetzt auch nicht verwunderlich. Also das ist ja jetzt nicht so, dass ich da hingefahren bin und der Meinung war, wir haben da eine 50-50-Balance zwischen beiden Geschlechtern oder sowas. Das ist ja seit Jahren bekannt. Eine gute Bekannte sagte zu mir an einem Abend, das Schöne an der Logimat ist, dass sie immer auf Toilette kann. Und das ist auch schon die Aussage, die sagt ja schon alles, ne? Also wenn ich drüber nachdenke, auf Festivals oder sowas, die kilometerlangen Frauenschlangen quasi vor deren Toiletten, die gibt es auf der Logimat nicht. Und ich hatte auch darüber mit Saskia Reuter von Aluco gesprochen, die ich auch schon seit ein paar Jahren kenne, die ein Startup gegründet hat vor 3 Jahren, als sehr junge Frau zu dem Zeitpunkt noch. Ist immer noch junger davon ab, wenn ich das im Verhältnis zu mir setze. Und ich hatte sie auch dazu gefragt, wie sie das so wahrnimmt, als junge Frau und auch als Startup-Gründerin in einer Männerdomäne zu arbeiten. Hören wir uns doch auch mal an, was sie zu sagen hat.
Also ich finde die Logistik sehr, sehr spannend. Es ist natürlich als Frau in der Logistik auch natürlich ganz toll, aber ich muss sagen, ich habe mir noch nie so wirklich die Frage gestellt, wie es als Frau ist oder ob es als Frau vielleicht schwieriger ist als wie für einen Mann zum Beispiel. Für mich war es einfach immer schon sehr, sehr toll. Ich finde die Logistik sehr spannend, die Themen spannend. Ich finde die Leute in der Logistik toll, deswegen. Also für mich ist das immer, egal ob Mann oder Frau, immer ganz toll den Austausch, egal mit Kunden oder Partnern. Wir haben ja auch zum Beispiel das Logwork Pink Netzwerk dann auch gegründet, wo wir uns auch mit sehr tollen Frauen aus der Logistik austauschen, was natürlich auch immer sehr, sehr schön ist. Aber gerade in Verhandlungen oder im Austausch mit Kunden oder Partnern habe ich noch nie negative Erfahrungen gemacht, ob ich jetzt eine Frau oder ein Mann bin. Also ich glaube, das ist ein ganz großes Thema Role Model. Deswegen machen wir ja zum Beispiel Logwork Pink, damit man einfach ein bisschen mehr zeigt, was steckt denn alles so hinter der Logistik, wie spannend ist denn die Logistik. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Image-Thema, weil viele denken, mit der Logistik schwere Arbeit, Gabelstapler fahren, LKW fahren, aber es steckt ja so viel mehr dahinter. Und das ist, glaube ich, einfach einer der Gründe, wieso vielleicht wir nicht so viele Frauen in dem Bereich anziehen. Aber die dann tatsächlich mal reinkommen, die gehen auch nicht mehr. Also für mich war das auch mal wichtig, dass ich sage, dass ich ein Role Model für andere Frauen in der Logistik bin und sie dann auch dafür, sag ich mal, Interesse weg, dass sie in die Logistik mitkommen und eben auch den Austausch darin fördern. Ja, definitiv.
Vielleicht ist ein Punkt, wo man anfangen könnte, das zu ändern, auch die Zusammensetzung des Fachbeirats, 10 von 10 Personen in dunklen Anzügen. Also viel Schatten, ehrlicherweise, gute Beispiele dazwischen. Und letztlich ist es ja gar nicht verkehrt, Dinge nicht mehr unter einem extra Label laufen zu lassen, sondern als ganz normales Geschäft zu verstehen. Da müssen wir ja ehrlicherweise auch hin. Mhm. Nur muss das natürlich schnell und doll genug passieren. Und das, da hapert es dann wohl noch. Aber du als Experte für diese Messe oder jemand, der da schon oft war, im Unterschied zu mir, wie ist denn so der Blick zurück und der Blick in die Zukunft? Also ich nehme jetzt schon mal mit, den Podcast hier einzustellen, geht wieder nicht, weil das läuft man nicht von alleine.
Nein, die Mission ist noch lange nicht vorbei, wahrscheinlich sogar. Mein Fazit. Also meine Reise auch jetzt die 3 Tage, die war war emotional. Jetzt nicht so emotional, wie es vielleicht klingt. Also ich war natürlich am Anfang auch ein wenig irritiert und auch ein bisschen sauer darüber, dass das Thema nicht so viel Platz halt erfährt. Aber wenn man halt da sich mit den Unternehmen halt unterhält und auch ein bisschen mal reingeht, dann merkt man schon, dass da einige noch was tun. Man muss sie suchen, das ist so. Aber auch große Unternehmen tun was, sie vermarkten es halt nur nicht mehr. Viele machen nachhaltige Themen aus Kosteneffizienzgründen. Das ist, ja, ist so. Das finde ich auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht. Auf der einen Seite gut deswegen, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass Nachhaltigkeit in einigen Bereichen, vielleicht sogar in vielen Bereichen, ökonomisch Sinn macht. Punkt. Und diese Brücke ist leider noch nicht in allen Köpfen angekommen. Deswegen ist es auch so umso wichtig, dass wir auch immer wieder darüber sprechen, dass abseits von Regulatorik und Bürokratie und all diese Vorwürfe, es gibt auch wirklich gute Gründe, ökologisch zu denken oder ökologischer zu denken. Das hat ökonomische Vorteile. Und insbesondere, wenn ich mir so ein paar Zukunftsthemen ausmale, wie Ressourcenknappheit und was auch immer alles, also Stichwort Circular Economy, da müssen wir noch viel, viel mehr Werbung dafür machen, dass das alles in irgendeiner Art und Weise auch einen ökonomischen Sinn hat. Weil ohne diese Brücke und ohne diese Aufklärung auch dahinter, wird die Branche sich auch nicht in der ausreichenden Geschwindigkeit transformieren, wie es vonnöten ist. Deswegen müssen wir einfach weitermachen. Nichtsdestotrotz sehe ich aber auch die Situation, auch wenn nicht viel Nachhaltigkeit beworben worden ist, nicht so kritisch, wie ich sie am ersten Tag gesehen habe, einfach bedingt dadurch auch durch die einzelnen Beispiele und die Gespräche, die ich so geführt habe. Es ist immer noch richtig und wichtig, darüber zu sprechen, und in einigen Firmen ist es noch präsent. Es ist aber nur nicht aktuell vermarktet. Das deckt sich übrigens auch mit meiner These, dass Greenwashing vorbei ist. Gut ist jetzt aus einem anderen Grund. Ich hätte gedacht, dass aufgrund von Aufklärung Greenwashing vorbei ist. Jetzt ist es halt einfach vorbei, weil es sich nicht mehr verkaufen lässt. Aber okay, darüber kann man aber auch mal froh sein, dass wir halt nicht diese dekontextualisierten, gegreenwashten oder gegreenwashten Claims halt raushauen. Das ist ja auch schon mal irgendwo ein Fortschritt. Jetzt mal unabhängig von der Motivation dahinter. Aber unsere Mission ist noch nicht vorbei mit das Gleiche in Grün. Wir müssen noch weiter Aufklärung darüber betreiben. Das ist ja auch für uns sowohl schade, aber auch schön.
Puh. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank für diesen Rundumschlag und die Einschätzung und Berichterstattung darüber, was du jetzt so gesehen hast zum Thema Nachhaltigkeit auf der Messe oder auch nicht. Das ist natürlich auch der Disclaimer nochmal von mir, deine individuelle Einschätzung von dem, was du gesehen hast. Aber ich würde mal sagen, von niemandem, der neu in diesem Thema ist und auch von niemandem, der neu in dieser Branche ist. Deswegen ist da, würde ich sagen, ganz schön viel dran. Vielen Dank. Vielen Dank auch an alle, die jetzt zugehört haben bis hier. Das war mal ein Versuch. Wir hoffen, es sagt zu, gibt uns gerne Rückmeldung darüber. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Genau. Nee, gar nicht wahr. Wir hören uns ja dann nächste Woche wieder.
Und nicht zu vergessen auch ein Dankeschön an alle 10 Gäste, die natürlich bereit dazu waren, mit mir zu sprechen. Abseits des Tagesgeschäfts an der Stelle. Die waren nicht alle auf Ständen, nicht alle, aber viele von denen haben an eigenen Stand gearbeitet und haben sich dann trotzdem nochmal die Zeit genommen, mit mir eine Viertelstunde, vielleicht auch hier und da ein bisschen länger zu quatschen.
Journalismuspraktikant Timo Landner im Dienst. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen, und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.